Wir beschäftigen uns heute mit Menschen, die ganz mutig sind. So, Moment mal, ja, da bin ich parat, super. Genau, Helden. Das ist das Thema der Predigt, ja. Und wenn wir da in die Predigt einsteigen, dann hätte ich zunächst also eine Frage, einen Gedanken, mit dem ich einsteigen möchte. Das ist der hier. Wie sehen wir die Gemeinde? Und wie sehen wir uns in der Gemeinde? Ich gebe euch einen kleinen Moment, denkt mal einen Moment darüber nach, welches Bild habt ihr von der Gemeinde? Vielleicht sind es auch mehrere Bilder, die ihr der Gemeinde zuordnen würdet. Und welches Bild habt ihr dann von euch in der Gemeinde? Ich habe ein Beispiel hier. Wenn ihr eure Bilder parat habt, ein Beispiel hier, sehen wir die Gemeinde vielleicht so, ja? Die Gemeinde als ein Krankenhaus oder Krankenzimmer. Ja. Manche sehen sie so. Und das Bild hat auch durchaus seine Berechtigung. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass das Bild falsch ist. Ja. Wenn wir aber die Gemeinde als ein Krankenhaus sehen, also einen Ort, wo wir hingehen, weil wir am Leiden sind, in welcher Form auch immer, und dort Heilung erfahren wollen, dann sind wir selber aber diejenigen, die am Leiden sind. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht so. Ja. Wir sind verletzt und brauchen Heilung. Und das Bild ist nicht falsch. Ja. Man könnte die Gemeinde auch als eine große Familie sehen, zum Beispiel. Ja. Und wir sind dort und treffen unsere Verwandten, unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Ja. Ich möchte mit euch heute ich habe das hier Perspektivenwechsel genannt, vielleicht hätte ich besser sagen sollen, eine weitere Perspektive beleuchten. Ja. Und bevor wir diese weitere Perspektive beleuchten, zeige ich euch ein kleines Video, wo uns noch einmal verdeutlicht, dass ein Perspektivenwechsel uns eine ganz andere Sicht auf eine Sache bringen kann. Wir schauen uns mal dieses Video an. Geht nur eine halbe Minute, so in etwa. Ja.
An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on.
Okay, ja, das Bild veranschaulicht, also dieser kleine Film veranschaulicht, finde ich recht deutlich, dass wenn wir die Perspektive wechseln, dann wir ein ganz anderes Verständnis, ein ganz anderes Bild von einer Sache haben. Und deswegen möchte ich mit euch heute einen kleinen Perspektivenwechsel machen. Oder eine weitere Perspektive eröffnen. Ich habe diesen Text hier ausgewählt als unseren ersten Bibeltext in der Predigt, Matthäus Kapitel 7, 13 bis 14. Den Text kennt ihr gut. Der heißt, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Also hier ist die Rede von zwei Wegen. Ja. Und der eine Weg ist der bequeme, der einfache Weg. Und der scheint auch nicht besonders viel Herausforderung zu brauchen oder bietet uns nicht viel Herausforderung, diesen Weg zu gehen. Der andere Weg aber, der Weg, der zum ewigen Leben führt, der uns zu Gott führt, das ist der Weg, der schmal ist, der vielleicht steil ist, der steil bergauf geht und durch eine enge Pforte geht. Und er ist nicht einfach zu finden. Ja. Sollten wir die Gemeinde vielleicht aufgrund von dem Text oder anderen Texten anders betrachten. Und dann bin ich für mich zu diesem Bild gekommen. Ja. Ein Bild, wo man sagt, okay, das ist ein völlig anderes Bild von Gemeinde und ich in der Gemeinde. Das ist ein Bild jetzt nicht mehr von einem Leidenden, von jemand, der verletzt ist, der Hilfe braucht und Heilung braucht, sondern das ist jetzt das Bild von einem, der gesund ist, der stark ist, der Freude im Leben empfindet, dem es gut geht und der etwas zustande gebracht hat, nämlich er ist auf diesen Berg gegangen. Ja, aber er ist gesund, er ist bekraft, er hat Vermögen. Ja, und er genießt das Leben und er findet das toll, was er erreicht hat. Ja. Eine ganz andere Sicht darauf. Ich möchte mit euch kurz die Geschichte von Josua und Kaleb anschauen. Ja. Weil diese Geschichte für mich, also persönlich mich sehr, sehr berührt hat. Und wir haben auch unseren Sohn Jonathan Caleb genannt, ja, den, unseren zweiten Sohn Jonathan Caleb, weil mich diese Geschichte derartig berührt hat. Ja. Wie haben sich die beiden gesehen? Ja? Wenn wir sagen, Joshua und Caleb waren Teil im Volk Israel, sie waren zwei der 12 Kundschafter, die dann gegangen sind, das Land zu erkunden. Wie würden sich die beiden gesehen haben? Mit welchem Bild würden sich die beiden gesehen haben? Ja? Ich denke, sie würden, also der Begriff eines mutigen Mannes, vielleicht was wir heute mit einem Helden verbinden, würde sehr gut auf die beiden gepasst haben. Und sie haben tatsächlich auch etwas sehr Mutiges gewagt. Sie sind nämlich in das Land der Kanaaniter gegangen und haben dieses Land erkundschaftet, haben sich dort umgesehen und haben dann am Ende Früchte aus diesem Land mitgenommen, um es ihrem Volk zu zeigen, damit sie das Volk nicht nur den mündlichen Bericht hat von dem, was sie gesehen hat, haben, sondern damit das Volk auch tatsächlich etwas vom Land sieht. Jetzt haben die Früchte mitgenommen. Ja. Und ihr seht das hier in einer Holzschnitzerei dargestellt. Und diese Geschichte hat bis heute für Israel eine fundamentale Bedeutung. Denn wenn ihr heute nach Jerusalem geht und dort die diversen Souvenirläden abklappert, dann werdet ihr immer wieder dieses Bildnis finden, das man dort eben kaufen kann, in Holz geschnitzt und mitnehmen. Genau, und wie euch die Souvenirläden versichern, es ist Holz vom Mount of Olives, also vom Ölberg. Genau. Ja. Die Geschichte hat Bedeutung. Ihr findet das unter anderem auch hier bei diesem Halteverbot in Jerusalem, wo es mit angezeigt wird, unten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Da wird Bezug genommen auf diese Geschichte. Das ist so, wie wir die Früchte aus Kanaan weggeschleppt haben, so würden wir euer Auto wegschleppen, wenn ihr dort parkiert. So interpretiere ich es zumindest. Ja. Okay, das ist die Geschichte. Wenn wir in den Bibeltext einsteigen, finden wir diese Geschichte oder diesen Bericht in 4. Mose Kapitel 13 und 14. Und ich greife nur einzelne Punkte daraus, aus dem Bericht heraus. Ja. Hier im Vers 13, 33 steht, wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks, aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Jetzt kommen diese 12 Kundschafter zurück. Sie sind alle wohlbehalten, stehen alle da, haben die Früchte des Landes mit, beschreiben das Land als ein wunderbares Land, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt sagen sie aber auch, das Land hat, es hat aber einen Haken mit der Geschichte. Denn in dem Land, dort finden wir auch die Riesen, die Söhne Enaks. Und wir haben keine Chance gegen sie. Und diese zwei Darstellungen des Landes, den Joshua und Caleb berichten die gute Seite und versuchen das Volk zu motivieren und zu ermutigen, Gott treu zu sein und in dieses Land hineinzugehen. Und die anderen 10 sagen, ja, das Land ist wunderbar, aber wir werden es nie erobern können. Diese zwei Positionen erhitzen sich derartig, dass es zu einer fürchterlichen Szene im Volk kommt. In Kapitel 14, die Verse 6 und 7 lesen wir, und Joshua, der Sohn Nuns, und Caleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, nämlich wie sie hörten, dass das Volk dazu neigt, vor Furcht vor diesen Riesen nicht in das Land zu gehen. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr gefallen hat an uns, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Übrigens, dieses Ereignis, das ist etwa so 1,5 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Sie waren 3 Monate auf der Wüstenwanderung, ein knappes Jahr am Berg Sinai, und dann geht es noch einmal so 2 Monate in etwa. Und dann stehen sie vor dieser Situation, wo die Kundschafter zurück sind. Und diese Situation, die sich derartig erhitzt, dass sie am Schluss sagen, das Volk sagt zu Mose, Aaron, Joshua und Kaleb, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. So derartig hat sich das erhitzt. Ja. Jetzt muss man sagen, Joshua und Kaleb waren Teil des Volkes. Sie waren Kundschafter. Sie waren mutige, angesehene Männer. Und sie stehen jetzt da und sagen, wir sollten mit dem Herrn gehen. Das Volk dagegen sagt, nein, auf keinen Fall, wir wollen sie steinigen. Es kommt nicht dazu, denn Gott schreitet in dem Moment ein und Gott sagt dann, okay, weil ihr mir nicht gehorcht habt, jetzt sollt ihr 40 Jahre durch die Wüste gehen. Wenn sie in dem Moment Gott gehorcht hätten, dann hätte die ganze Wüstenwanderung etwa 1,5 Jahre gedauert. Da sie sich aber entschieden haben, gesagt haben, nein, wir wollen nicht, ging es noch einmal 40 Jahre in die Wüste. Aber das, hier haben wir zwei Männer, Joshua und Kaleb, die tatsächlich wirklich ihren Mut bewiesen haben. Wie haben sich Joshua und Kaleb gesehen? Ich denke, als Männer, die für Gott einstehen, für seine Prinzipien einstehen, die ihm treu sind und seinen Weg gehen. Die Geschichte ist aber an dieser Stelle nicht zu Ende mit den beiden. Der eigentliche Höhepunkt dieser Geschichte, der kommt erst. Und zwar hier in Joshua Kapitel 14, die Verse 6 bis 12. Und zwar sind wir dort in der Situation, dass Joshua hat die Führung im Volk übernommen. Das Volk ist in Kanaan, also nach Kanaan eingezogen und sie haben weite Teile des Landes erobert. Und in dem Moment kommt es jetzt zur Verteilung des Landes. Es geht darum, wer bekommt welches Land in Kanaan. Und es ist, Kaleb ist an der Reihe. Wir sehen das jetzt von dem Text hier. Da traten die Söhne Judas vor Joshua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephones, der Kenisiter, sprach zu ihm. Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinetwegen und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Also der Kaleb redet an der Stelle genau von der Begebenheit, die vor 45 Jahren, wir hören das noch, sich zugetragen hat. Und er erinnert, er sagt, wir kamen zurück, wir haben einen Bericht gegeben, aber die anderen 10 haben den Mut des Volkes sinken lassen. Weiter im Text, ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun, siehe, der Herr hat mich leben lassen und wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun, siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war zu dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Also der Kaleb sagt, heute bin ich 85. Ich bin so stark wie damals mit 40. Damals, wo wir in dem Land waren, hat Mose zu mir gesagt, das Land, auf dem du gewesen bist, das soll dein Erbteil sein. Okay. Weiter in dem Text, und nun, sagt der Kaleb, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Und das ist das, was mich beeindruckt. 45 Jahre zurück war der Kaleb in dem Land. Er war in dem Gebiet, wo die Riesen waren. Er war derjenige, der dort war. 45 Jahre später, 45 Jahre nachdem das Volk beabsichtigt hätte, den Kaleb zu steinigen, also da war wohl nicht seine wahnsinnig innigliche Bruderliebe vorhanden und das muss den Kaleb auch belastet haben. Also wir stellen uns vor, wenn uns jemand Übles tut in der Gemeinde, und da reden wir definitiv noch nicht vom Steinigen, ja, dann bedeutet es für uns einen Kraftakt, eine innere Disziplin zu sagen, wir bleiben dort, wir gehen weiter. Wenn wir uns aber vorstellen, die Gemeinde wollte ihn steinigen, also da wäre für uns die rote Linie meilenweit überschritten. Der Joshua und der Kaleb, die blieben aber beim Volk. Der ging 45 Jahre mit dem Volk. Und jetzt, 45 Jahre danach, wo es soweit ist, dass sie das Land aufteilen, steht der Kaleb da und sagt, ich bin heute 85. Ich habe meine Kräfte erhalten. Gott hat mir meine Kräfte erhalten. Ich will heute dieses Gebiet haben, wegen dem wir vor 45 Jahren nicht eingezogen sind. Und wenn Gott mit mir ist, werde ich dieses Gebiet einnehmen und werde ich diese Riesen besiegen. Und das beeindruckt mich ungemein. Ja. Weil der Mut zeigt, er zeigt Charakter, er ist nicht nachtragend und er sagt, ich stehe heute genauso da wie vor 45 Jahren. Ich wage es. Ja. Wie haben sich Kaleb und Joshua gesehen? Ich denke, sie waren keine Männer, die hergestanden sind und sagten, schau mich an, wie toll ich bin. Ja. Aber sie waren Männer, die gesagt haben, ich weiß, dass ich mit meinem Gott alles kann. Ja. Was ich noch interessant finde, ist, der Joshua und der Kaleb, sie waren ja beide, sie saßen im selben Boot. Sie haben dasselbe erlebt. Ja. Und bevor Mose stirbt, übergibt er ja Joshua die Führung im Volk. Ja. Und Mose und Joshua, die haben eine Unterredung mit dem Herrn. Mose hat zuvor noch zum Volk gesagt, wählt den Segen oder den Fluch, den Gehorsam gegen Gott oder den Ungehorsam, den Tod oder das Leben. Wählt. Und dann gehen Mose und Joshua zusammen ins Zelt und haben eine Unterredung mit Gott. Und Gott sagt ihnen, das Volk wird ungehorsam sein. Es wird den Weg des Fluches wählen. Und in dieser Situation jetzt mit der Erfahrung vor 40 Jahren, wo sie ins Land gehen wollten, wo sie gesteinigt werden sollten auf Wunsch des Volkes, wo Gott sie bewahrt hat dann, und jetzt, wo Joshua übernimmt und er weiß, es wird nicht leicht werden mit dem Volk, übernimmt er dann und beginnt in das Land einzuziehen. Und Gott sagt ihm in Joshua Kapitel 1 viermal, sei mutig und sei stark. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wo du hingehst. Verse 6, 7, 18 und hier in 9. Viermal im ersten Kapitel, sei mutig und stark, unerschrocken und verzage nicht. Das ist der Auftrag, das ist die Art, wie Joshua an den Auftrag herangehen soll. Wie haben sich Kaleb und Joshua gesehen? Wenn wir durch die Geschichte gehen, dann finden wir viele Menschen, die mehr wie Mut bewiesen haben, nicht nur ein wenig Mut, die wirklich heldenhaften Mut bewiesen haben, um für die Sache Gottes einzustehen. Ich denke da zum Beispiel an die Reformatoren. Wenn wir aber in der Geschichte ein wenig weitergehen, dann kommen wir in eine Zeit, wo sich unsere Gemeinde gegründet hat. Ich habe hier dieses Bild mitgebracht, wo an 150 Jahre Adventgemeinde in der Schweiz, Adventgemeinde in Europa erinnert. Denn vor 150 Jahren wurde J.N. Andrews offiziell als erster Missionar entsandt von der kleinen, frisch gegründeten Gemeinde in Amerika, um das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Die Geschichte ist faszinierend und wir sehen auch hier wieder Männer, die zwar jetzt nicht unmittelbar mit dem Tod bedroht waren, weil Leute gegen sie aufgestanden sind, aber wir sehen Männer und Frauen, die bereit waren, alles zu geben, damit diese Botschaft über die ganze Welt verbreitet wird. Die erste Gemeinde, die gegründet wurde, das war diese hier, Tramla. Das Gebäude ist heute wieder im Besitz der Adventgemeinde. Und dort in Tramla, dort hat alles begonnen. Wenn wir heute an Adventgemeinde denken, dann haben wir Adventgemeinde in Hunzenschwil, wir haben Adventgemeinde in Aarau, in Rainach, in Mellingen, in Zürich und so weiter. Wir haben eine doch recht starke, solide Organisation der Adventgemeinde. Gehen wir 150 Jahre zurück, dann war das alles an der Adventgemeinde, was in Europa zu finden war. Eine kleine Gemeinde in Tramla. Wir haben hier drei Persönlichkeiten, die mit dieser Geschichte sehr intensiv verwoben waren. Die erste Person ganz links, das ist Tschaikowski. Tschaikowski war ein katholischer Priester in Polen. Der ist auf abenteuerliche Art und Weise von Polen geflohen, kam hier in unseren Raum und ging dann von hier weiter in die USA. In der USA hat er sich dann der Adventgemeinde angeschlossen und war so begeistert von dieser Botschaft, dass er beschlossen hat, ich möchte zurückgehen nach Europa und diese Botschaft in Europa verkünden. Die Adventisten waren aber damals noch nicht so weit. Sie haben das dem Tschaikowski wahrscheinlich auch nicht zugetraut. Jetzt ging er weiter und ging nicht zu den siebenten Tags-Adventisten, sondern zu den ersten Tags-Adventisten. Und wurde von denen dann finanziert und kam zurück nach Europa und hat hier die Botschaft der siebenten Tags-Adventisten dann verbreitet. Und er war es, der maßgeblich daran beteiligt war, dass diese Gemeinde in Tramla sich gegründet hat. Dann gab es den Erzberger in der Mitte und der Erzberger hat gehört, dass hier in Tramla Christen sind, die den Sabbat halten. Er fand das aber völlig verrückt und wollte zu denen hingehen und ihnen erklären, dass der Sonntag der wahre Tag ist. Er ging hin, hat mit ihnen die Bibel studiert und hat entdeckt, dass dieses Verständnis von den Geboten und dass der Sabbat tatsächlich der biblische Ruhetag ist und hat seine Position geändert und war begeistert dann von dem. Diese kleine Gruppe, die dort war, wusste aber nicht, dass es über Europa hinaus, über Tramla hinaus, andere Christen gibt, die den Sabbat halten. Irgendwann haben sie dann von Tschaikowski eine Zeitschrift gefunden, wo man eben sehen konnte, es gibt auch in den USA derartige Christen. Sie haben mit denen Kontakt aufgenommen, der Erzberger ging dann rüber, wurde dort ausgebildet, er lernte Englisch, wurde auch theologisch ausgebildet, er wurde dann zum Prediger eingesegnet dort, er kam zurück und hat hier gearbeitet, in der Schweiz und später dann auch in Deutschland. Und diese kleine Gruppe hier in Europa hatte dann das Bedürfnis, dass man jemand sendet, der sie unterstützt. Und dieser Wunsch wurde dann schlussendlich erfüllt und man hat J.N. Andrews gesandt. Der eine hier, der seinen Hut so hebt und Amerika auf Wiedersehen winkt. Ja. Und J.N. Andrews, wenn wir seine Geschichte anschauen, dann müssen wir feststellen, dass das ein Mann war, der hätte sich gut als einen leidenden Mann verstehen können. Kurz bevor er nach Europa aufbrach, 2 Jahre zuvor, hat er seine Frau verloren. Er ist mit 2 Kindern aufgebrochen, aber 2 seiner Kinder hat er vorher verloren. Aber er stand hier und sagt, ich bin bereit, diese Aufgabe auf mich zu nehmen. Ich gehe nach Europa und bringe Europa diese Botschaft. Und er hat auch gesagt, letztendlich, ich bin auch bereit, den Preis zu zahlen, den es braucht, damit diese Botschaft in Europa verkündigt werden kann. Und schlussendlich war es, also waren es die Umstände und der Arbeitseinsatz, den er gezeigt hat, der ihm am Ende dann auch einen frühen Tod beschert hat. Ja. Auch Tschaikowski, also er starb an Erschöpfung in Wien. Ja. Die haben alles gegeben, die haben sich voll ausgepowert, damit das Evangelium der Welt gebracht werden kann. Ja. Wie haben sich unsere Pioniere gesehen? Ja. Welches Bild haben sie von sich selber gehabt? Ja. Okay, wie sehen wir die Gemeinde? Und wie sehen wir uns in der Gemeinde? Welches Bild passt zu uns? Oder vielleicht sind es auch Bilder, die zu uns passen. Vielleicht ist es auch angebracht, an der Stelle uns zu vergleichen, entweder auf der einen Seite mit dem Leidenden oder auf der anderen Seite mit dem Mutigen. Und die Frage ist, von wem wollen wir uns inspirieren lassen? Wir haben diese Woche offiziell, wenn man so will, oder die Gebetswoche. Es gab bei euch ja auch einen Gebetsspaziergang dazu. Es gibt zu dieser Gebetswoche immer eine Gebetslesung. Vielleicht habt ihr die irgendwo gesehen oder lag sie auf. Für den heutigen Tag stammt der Abschnitt, der in dieser Gebetslesung drinnen steht, aus dem großen Kampf, Kapitel 38. der große Kampf oder vom Schatten zum Licht, Kapitel 38, beschreibt eine Zeit und aus meiner Sicht beschreibt es unsere Zeit heute, wo es wiederum Männer und Frauen braucht, die mutig für das Evangelium einstehen. Männer und Frauen, die überzeugt sind von dem, was wir als Adventgemeinde glauben. Männer und Frauen, die ihre Bibel kennen. Männer und Frauen, die zu dem, was sie aus der Bibel lesen, treu stehen. Wie Ellen White sagt einmal, wie die Nadel zum Nordpol ausgerichtet ist und nicht davon abweicht. Menschen, die zu dem, was sie in der Bibel lesen, die den Willen Gottes aus der Bibel heraus erkennen und zu dem treu stehen. Die Bibel und auch dieses Buch vom Schatten zum Licht beschreiben Entwicklungen, die noch zukünftig sind, die uns durchaus sehr herausfordern werden und die große Glaubensprüfungen für uns darstellen werden. Und es braucht Männer und Frauen, die heute und auch in dieser zukünftigen Zeit mit Entschlossenheit und mit Mut für diese Sache einstehen. Ein zentraler Abschnitt in der Bibel, der uns hier eine Leitlinie gibt, der uns Orientierung und Ausrichtung gibt, ist die dreifache Engelsbotschaft. Wir finden diese in Offenbarung Kapitel 14 vom Vers 6 weg. Dort heißt es, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Dieses ewige Evangelium sollte allen Menschen verkündigt werden. Wir sehen hier einen Engel fliegen. Wenn wir aber die Offenbarung lesen, dann wissen wir, dass Himmel und Erde, der Himmel und Volk Gottes auf der Erde, eng zusammenarbeiten. Das beginnt bereits im ersten Vers. Dort sehen wir, dass die Offenbarung Jesu Christi, die ihm der Vater gegeben hat, von Jesus an seinen Engel weitergegeben wird und von dem Engel an Johannes. Und Johannes gibt diese Botschaft dann an die Gemeinden weiter. Also Himmel und Erde sind eng verzahnt in der Offenbarung. Wenn wir hier einen Engel sehen in Offenbarung 14, Vers 6, der dieses ewige Evangelium hat, das verkündigt werden soll, dann ist das klar, dass der Himmel mit dem Volk auf der Erde zusammenarbeitet, um diese Botschaft den Menschen zu bringen. Und ich habe hier eine Zusammenfassung dieser Botschaft gebracht. Die erste Engelsbotschaft ruft zur Anbetung des wahren Gottes auf. Und es erklärt, dass Gott sein Gericht bereit ist, sein Gericht auszuüben. Die zweite Botschaft sagt, Babylon ist gefallen. Und damit ist gemeint, dass das religiöse System, das eine Verwirrung darstellt, da findest du alles und nichts da drinnen, dass dieses System am Zusammenbrechen ist. Und die dritte Botschaft sagt, dass Babylon verlassen werden soll und dass man sich eben dem wahren Gott zuwenden soll. Um diese Botschaft der Welt zu bringen, braucht es Gläubige, die wirklich entschlossen sind, die mutig sind und die stark sind. Zum Abschluss der Predigt noch Ausschnitte mitgebracht aus diesem Kapitel 38 und möchte mir diese mit euch noch ansehen. Aber der Geist Gottes kam über sie, also sind die Rede ist von denen, die diese Botschaft verkündigen, wie er über Elia kam und ihn antrieb, die Sünden eines gottlosen Königs und eines abtrünnigen Volkes zu tadeln. Sie konnten sich nicht zurückhalten, die deutlichen Aussagen der Bibel, selbst die Lehren, die sie vorzubringen zögerten, zu predigen. Sie mussten die Wahrheit und die Gefahr, die den Seelen drohte, eifrig verkündigen. Die Folgen nicht fürchtend, sprachen sie die Worte, die der Herr ihnen eingab, und das Volk war gezwungen, die Warnung anzuhören. Also wir sehen hier, dass diejenigen, die diese Botschaft bringen, selber wie ein Stück weit zurückschrecken vor dieser Botschaft und sagen, das können wir ja so gar nicht sagen, das können wir so gar nicht bringen. Aber der Geist Gottes treibt sie an, diese Botschaft zu bringen. Und so sind sie bereit, diese Botschaft eben der Welt zu bringen. Diese Warnungsbotschaft, die über die Erde kommt, bevor Jesus wiederkommt. Aber verbunden mit dieser Warnungsbotschaft natürlich auch die Einladung zur Hinwendung an diesen liebevollen und barmherzigen Gott. Auf diese Weise wird auch die dritte Engelsbotschaft verkündigt werden. Wenn die Zeit kommt, dass sie mit größter Kraft verbreitet werden soll, wird der Herr durch demütige Werkzeuge wirken, indem er die Gemüter derer leitet, die sich ihm zum Dienst weihen. Ja. Die Aufgabe, die sie in Angriff genommen haben, scheint ihre Fähigkeiten weit zu übersteigen, um sie zu vollenden zu können. Man droht ihnen, sie umzubringen. Die Begeisterung, die sie beseelte, ist dahin. Sie können nicht mehr den Weg zurückgehen. Dann flehen sie, sich ihrer äußersten Ohnmacht bewusst, zu dem Allmächtigen um Kraft. Sie erinnern sich, dass die Worte, die sie gesprochen haben, nicht ihre eigenen Worte waren, sondern die Worte dessen, der ihnen befohlen hatte, die Warnung zu erteilen. Gott pflanzte die Wahrheit in ihre Herzen und sie könnten nicht anders, sie mussten sie verkündigen. Ja, das ist ein Ausschnitt aus dem Buch Vom Schatten zum Licht oder von dem großen Kampf, und er beschreibt eben das, wo Gott letztendlich von der Gemeinde auch möchte und erwartet, dass die Gemeinde mit ihm zusammen diese Botschaft der Welt bringt. Und wenn wir uns zurückerinnern an Joshua und Kaleb, dann wissen wir, es braucht mutige Männer, mutige Frauen, die bereit sind, dieses Werk zu tun, diese Botschaft zu bringen. Wenn wir auf unsere Pioniere blicken, dann sehen wir, es waren mutige Männer und Frauen, die bereit waren, alles zu geben, um das Werk Gottes voranzubringen. Möchte ich diese Predigt beenden noch einmal mit dieser Frage: Wie sehen wir die Gemeinde und wie sehen wir uns in der Gemeinde? Manches Mal ist es nötig, einen Perspektivenwechsel einzunehmen. Und dieser Perspektivenwechsel kann nur zum Guten gelingen, wenn wir uns mit Gott verbinden und wenn wir sein Wort studieren, wenn wir Gott um seinen Geist bitten und wenn wir uns von ihm dazu anleiten lassen und verändern lassen. Ich wünsche euch dabei Gottes Führung, Gottes Nähe und seinen Segen.